finde es ganz wichtig, dass man sich erstmal klar macht, also nach wie vor in den Unternehmen nutzenorientiert einfach zu sprechen und nicht, wir müssen jetzt digitalisieren, weil digitalisieren ist besser als Papier, so in der Richtung, sondern wirklich dieses Change Management voranzustellen und den Leuten zu erklären, was der Benefit davon ist.
Was sind so die Themen in Richtung Digitalisierung, was einen beschäftigt? Also im Volksmund, wenn man es so bezeichnen kann, ist ja immer so die Wahrnehmung, wir sind da gar nicht gut unterwegs. Du hast jetzt auch gerade gesagt, wir sprechen seit 20 Jahren über Themen, viele sind noch nicht eingeführt. Was ist denn da so deine persönliche Wahrnehmung, was du im Arbeitsalltag erlebst?
Die EU hat ja auch jetzt schon unter von der Leyen 1, hat ja sehr, sehr viel im Bereich Nachhaltigkeit an Gesetzen sozusagen erstmal aufgesetzt. Der Rollout ist noch gar nicht abgeschlossen. Und jetzt, und das ist eben das Thema Ökodesign-Verordnung zum Beispiel und digitaler Produktpass, das sind Dinge, die kommen jetzt 27, 28, werden jetzt sukzessive eingeführt für verschiedene Produkte. Und das sind schon so große Veränderungen für Unternehmen und für ganze Branchen, dass es eben wichtig ist, sich frühzeitig damit zu beschäftigen.
Wie können wir den deutschen Mittelstand nochmal über Organisationen oder Vereine unterstützen? Wo haben wir eigentlich nochmal Potenzial in Deutschland, um besser zu werden? Welche Möglichkeiten haben wir durch Bildung in Unternehmen selbst gut dazustehen? Das sind alles Fragen, die ich mit dem lieben Likonai von der IHK bespreche. Herzlich willkommen zu My Data's Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber sitzt wieder live vor Ort eine Person, der liebe Nikolai. Hi.
Hi, hallo.
Damit die Leute dich kennen, wissen, wer mir denn überhaupt gegenüber sitzt, solltest du dich doch einmal bitte kurz vorstellen, wer du bist, was du machst, und dann wird's bestimmt eine spannende Folge.
Ja, danke für die Einladung. Ich wollte kurz ein bisschen erzählen, wie mein Weg sozusagen hierher gekommen ist, dass ich jetzt auch bei der IHK gelandet bin. Yeah. Ich habe bei Bosch Blaupunkt schon in meinem allerersten Job mich mit dem Thema Digitalisierung und dem damaligen Internetauftritt beschäftigt und bin dann bei Pixelpark gewesen in der interessantesten Zeit der Dotcom-Phase. War dann von da aus bei einem amerikanischen Konzern und habe mich mit E-Business und Digitalisierung beschäftigt. Und ja, nach einigen Marketingleiteraufgaben bin ich jetzt seit 2 Jahren bei der Industrie- und Handelskammer. Und ja, Thema Digitalisierung, Internet-Business, und das hat mich eigentlich die ganze Zeit immer so begleitet. Und das mache ich jetzt auch bei der IHK.
Ja, Nikolai, ich glaube, für viele wird die IHK nicht zwangsweise ein Begriff sein. Kannst du ein bisschen mal erklären, was ihr macht und wer ihr sozusagen seid, wie ihr organisiert seid?
Ja, also ich habe, wahrscheinlich geht es ja auch ähnlich, ich habe selber eigentlich mein ganzes Berufsleben so gut wie nie was zu tun gehabt mit der IHK. Ja. Also ich habe eine Industriekaufmannslehre auch noch so nebenher während meines Studiums gemacht und habe da natürlich dann eine Prüfung bei der IHK gehabt. Ich glaube, das ist so das, wo viele sagen, ja, okay, davon kenne ich die. Ne? So das Thema Aus- und Weiterbildung ist etwas, was vielen natürlich bekannt ist, aber das geht noch viel weiter. Es geht halt eben auch um das Thema Interessensvertretung und aber auch um eben Unternehmerberatung. Und das ist ein, ja, Industrie- und Handelskammer ist halt eine Körperschaft öffentlichen Rechts, die gibt es in Deutschland seit so 1850 ungefähr. Und davon gibt es 79 in Deutschland. Und ich bin eben am Mittleren Niederrhein und wir haben so 80.000 Mitgliedsunternehmen und unterstützen eben die Unternehmen. Zum einen bei dem Thema eben Beratung, aber auch neben diesem ganzen großen Bildungsthema eben auch bei dem Thema Interessensvertretung.
Ja, was muss ich mir unter Interessenvertretung vorstellen?
Also wir haben ja jetzt wirklich sehr, sehr viele Gesetze, die ja auch aus Brüssel kommen, aber eben auch nationale Gesetze, die dementsprechend eine große Wirkung auch auf Unternehmen haben. Und wir sind dann eben die Interessensvertretung der Wirtschaft. Und das ist eben etwas, was bei uns auch uns sozusagen von anderen Verbänden oder auch, wie man dann häufiger vielleicht so sagt, so Lobbyisten oder so deutlich unterscheidet ist. Wir haben halt immer das gesamte wirtschaftliche Handeln aller Unternehmen im Sinn, weil es ja alles unsere Mitgliedsunternehmen sind. Insofern sind wir sehr, sehr übergreifend tätig, sind sehr neutral, aber nehmen natürlich die Perspektive der Wirtschaft eben in Deutschland ein.
Ja. Und jetzt kommen wir ja gleich zu dem Thema, was wir hier besprechen wollen. Was sind denn die Themen, die die so Mitgliedsunternehmen gerade beschäftigen. Und ich glaube, das Spannende ist, das hast du jetzt gerade gar nicht erwähnt, aber ihr betreut ja nicht zwangsweise große Firmen, sondern in der IHK sind ja auch kleine Unternehmen, vielleicht 5 Mitarbeiter, 10 Mitarbeiter, 2 Personen, 1 Person, also ein bunter Blumenstrauß an Unternehmen. Und da ist natürlich mal ein bisschen rauszufinden, wie ist eigentlich gerade die Stimmung, was sind so Themen, die beschäftigen.
Ja, also man kann ja fast schon sagen, wir betreuen eigentlich Unternehmer durch den gesamten Lifecycle. Also muss man wirklich sagen, ich habe ja selber eben, wie gesagt, dann viele, viele Jahre nichts mit der IHK zu tun gehabt, bis ich mich selber gegründet habe.
Ja.
Und dann gesagt habe, okay, ich will jetzt selber halt ein Business als Interim Manager aufmachen und war dann mit der IHK halt eben zum Thema Gründung halt dann eben im Kontakt. So. Und dann bist du sozusagen erstmal alleine, dann stellst du vielleicht die ersten Leute ein, ne, und am Ende geht es vielleicht auch irgendwann mal um eine Nachfolgeregelung. Auch das sind Dinge, die dann eben sozusagen von der Gründung, Startup, da so den ganzen Zyklus eigentlich mitnimmt. Und ich kann sagen, also jetzt ist natürlich so, ich spreche jetzt halt, also meine Hauptaufgabe ist ja, ich bin ja Referent für Industrie, Technologie und Strukturwandel. Das heißt, ich will jetzt nicht den ganzen Bauchladen aufmachen, ne, aber es gibt halt auch juristische Unterstützung, es gibt Themen rund um Energie, um Umwelt, um auch Immobilien, ne, wie sieht das aus mit Gewerbegebieten? Also das sind halt schon wirklich alle, man muss sich vorstellen, alle Tätigkeiten, die dich dann selber als Unternehmer sozusagen dann begleiten. Und mein Fachschwerpunkt ist halt alles, was mit Industrie, Innovation und Digitalisierung zu tun hat. Und da ist es jetzt beispielsweise einfach so, wir haben, also ich sag mal, unser Brot- und Buttergeschäft bei der Beratung ist halt CE-Kennzeichnung als Beispiel. Also
ja,
wenn wir selber ein Produkt entwickelst oder eben in den Markt bringen willst oder auch als Händler eben als erster in die EU einführen willst, dann gibt es eben viele Produkte, die zum Beispiel jetzt halt eine CE-Kennzeichnung brauchen. Und dann kommen bei uns eben die Anrufe rein, wird einfach gefragt, okay, was ist das jetzt? Ich habe hier das und das Produkt. Und wir haben ja in diesem ganzen Bereich auch Produktsicherheit ja eine unglaubliche Fülle von Gesetzen, die auch grundsätzlich ja auch Sinn machen. Wir wollen ja auch gesund bleiben mit den Produkten und Verbraucherschutz ist wichtig, aber es ist halt für ein kleines Unternehmen teilweise einfach wirklich sehr, sehr komplex, da noch durchzusteigen, welche Gesetze jetzt genau berücksichtigt werden müssen. Und da machen wir einfach eine Initialberatung. Wir sind jetzt natürlich nicht die Experten, die jetzt genau sagen, ne, also Spielzeug oder Maschine oder Medizinprodukt, das sind ja alles dann sehr, sehr spezielle Produkte, die auch wieder spezielle Gesetze natürlich dann haben, wo du dann compliant sein musst. Aber das ist so eine Aufgabe, die wir haben, um einfach eine Orientierung zu geben.
Ja. Und konkret die Themen, an denen ihr gerade arbeitet, außer CE. Jetzt wollen wir ja über Data und Digitalisierung sprechen. Was sind da so die Themen?
Ja, also das, was jetzt sich, also es gibt auch da wieder, würde ich mal sagen, eher so die ganz kurzfristigen Themen, die jetzt gerade brennen. Und es gibt halt die langfristigen Themen, die am Horizont sich abzeichnen. Ja. Also was ja jetzt immer wieder besprochen wurde, ist halt eben beispielsweise NIS 2. Ne? Also die Gesetzgebung sollte letzten Dezember ja eigentlich schon kommen. Wir sind mit Deutschland ziemlich spät dran innerhalb dieser...
Wir müssen NIS 2, glaube ich, einmal erklären.
Genau. Ja. Also es geht im Grunde genommen jetzt um eine Neufassung von dem Thema Datensicherheit. Cybersicherheit, wie kann ich mich als Unternehmen dementsprechend, muss ich mich so aufstellen, dass ich eben sicher unterwegs bin. Und bestimmte Unternehmen, die einfach eine gewisse Größe, einen gewissen Umsatz haben, müssen eben sich um dieses Thema NIS 2 dann auch dementsprechend kümmern. Und das ist jetzt schon, merkt man, dass die Unternehmen jetzt schon anrufen und fragen, naja, bin ich davon betroffen? Was bedeutet das für mich? Wie muss ich die Mitarbeiter schulen? Also das ist jetzt, sagen, jetzt so dieses kurzfristige Thema, weil natürlich viele schon auch sagen, ja, jetzt bevor das Gesetz nicht da ist, ist es noch weit weg. Ne? Und gleichzeitig ist es ja aber auch so, die EU hat ja auch jetzt schon unter von der Leyen 1, also sozusagen erste Regierungsphase, 5 Jahre von der Leyen, hat ja sehr, sehr viel im Bereich Nachhaltigkeit an Gesetzen sozusagen erstmal aufgesetzt. Der Rollout ist noch gar nicht abgeschlossen. Und jetzt, und das ist eben das Thema Ökodesign-Verordnung zum Beispiel und digitaler Produktpass, das sind Dinge, die kommen jetzt 27, 28, werden jetzt sukzessive eingeführt für verschiedene Produkte. Und das sind schon so große Veränderungen für Unternehmen und für ganze Branchen, dass es eben wichtig ist, sich frühzeitig damit zu beschäftigen und nicht erst 27 zu sagen, ups, na, jetzt muss ich von heute auf morgen zum Beispiel mein gesamtes Thema Produktdatenmanagement über den Haufen werfen. Und Das sind so die Themen, wo man merkt, das Interesse geht langsam hoch. Ja, und das wird auch, glaube ich, ein echter Gamechanger für die Unternehmen, die sich frühzeitig damit beschäftigen. Also das, damit kann man sich auch, also natürlich ist es für viele Unternehmen teilweise erdrückend, wie viele Gesetze kommen und was man alles machen muss. Und es kostet Geld und es kostet Zeit. Aber ich muss halt auf der anderen Seite auch sagen, das Ganze hat ein Riesenpotenzial, auch eben sich als Differenzierungsmerkmal vom Wettbewerb auch abzugrenzen. Und damit vielleicht auch nochmal einen Rückenwind in dieses Digitalisierungsthema herzubekommen. Ne? Wir haben ja einfach viele Themen, die wir seit 20 Jahren angedacht haben, wo ich mich dann manchmal frage, wann ist es denn soweit? Ne? Und ich könnte mir vorstellen, da kommt noch was.
Nicola, jetzt kannst du ja ein bisschen das Stimmungsbild von euren Mitgliedsunternehmen beschreiben. Nehmen uns da mal ein bisschen mit. Was sind so die Themen in Richtung Digitalisierung, was einen beschäftigt ist? Also im Volksmund, wenn man es so bezeichnen kann, ist ja immer so die Wahrnehmung, wir sind da gar nicht gut unterwegs. Du hast jetzt auch gerade gesagt, wir sprechen seit 20 Jahren über Themen, viele sind noch nicht eingeführt. Was ist denn da so deine persönliche Wahrnehmung, was du im Arbeitsalltag erlebst?
Also was ich jetzt wirklich super spannend finde, ist, wie sehr doch sich alle Unternehmen mit dem Thema KI jetzt auf einmal beschäftigen wollen. Und dann aber auch, wenn man dann in die Gespräche einsteigt, ich jetzt für meinen Teil sozusagen als alter Hase in dem Geschäft halt auch ganz häufig merke, euer Thema ist noch gar nicht KI. Euer Thema ist eigentlich erstmal die Basics der Digitalisierung hinzubekommen. Wenn jetzt KI sozusagen der Aufhänger ist, um bestimmte Dinge anzugehen, dann ist das total positiv. Aber man merkt schon, dass wir ein unglaublich unterschiedliches Bild von unserer digitalen Landkarte in Deutschland einfach haben. Also ich würde sagen, es gibt eben bestimmte Branchen, die sind viel weiter. Es gibt Unternehmen, die sind viel weiter. Es gibt aber auch, glaube ich, einige, die in diesen Change-Prozessen vielleicht das intern nicht so gut hingekriegt haben. Und man merkt dann, dass die Belegschaft häufig doch irgendwie so ein bisschen digitalisierungsmüde ist. Insofern ist es ein sehr, sehr spannendes Thema, weil, sagen wir mal, wenn ich einen Hörer abnehme und jemand ruft an und fragt, hier, wie ist die nächste KI-Weiterbildung, dann habe ich da extrem unterschiedliche Unternehmen. Also wir haben auch durchaus Unternehmen, die sagen, ich habe das schon in-house geholt, ich weiß schon, was ich damit mache, ich brauche jetzt nochmal extra Daten, weil wir bestimmte Modellierungen berechnen wollen. Ja. Also wo man merkt, wow, okay, ihr seid wirklich schon total gut unterwegs, und andere merkt man, bestimmte Prozesse, Kultur im Unternehmen gar nicht haben und jetzt glauben, dass, ich sag mal so, wie so ein Saugroboter oder wie so eine Putzfrau irgendwie KI kommt und den ganzen Schrott jetzt mal schnell aufräumt. Aber das funktioniert natürlich so nicht. Ne?
Ja. Was sind so die Basics, die du glaubst, die ein Unternehmen braucht?
Also ich finde es ganz wichtig, dass man sich erstmal klar macht, also nach wie vor in den Unternehmen nutzenorientiert einfach zu sprechen und nicht, wir müssen jetzt digitalisieren, weil digitalisieren ist besser als Papier, so in der Richtung, sondern wirklich dieses Change Management voranzustellen und den Leuten zu erklären, was der Benefit davon ist. Ich bin außerdem der Meinung, dass in vielen Unternehmen so dieses Thema Produktivitätsgewinne einfach auch nochmal anders gelebt und erklärt werden muss. Ne? Weil ich glaube, auf so einer Sachbearbeiterebene ist jetzt erstmal die Frage, ja, werde ich vielleicht wegrationalisiert oder nicht? Ne? Ja. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man einfach dann das erklärt, um zu sagen, was ist der Benefit für dich, wenn du diese Reise mitgehst. Also das ist dieses Thema einfach nochmal Kultur, Change. Diese Themen sind, glaube ich, extrem wichtig. Und dann eben auch wirklich nochmal dieses Thema der Wettbewerbsfähigkeit. Das finde ich einfach extrem wichtig. Also wenn ich nach wie vor sehe, in wie vielen Unternehmen eigentlich Daten gemanagt werden, die in irgendwelchen proprietären Systemen sitzen, dann doch wieder per Mail verschickt, dann doch wieder in Excel, dann doch wieder irgendwo rein. So dieses, ne, dieses Seamless-Thema, das glaube ich, das ist wieder so der nächste Level, den ich dann angreifen würde.
Hm. Glaubst du, dass wir da auf einem guten Weg sind, das zu verbessern? Wir wollen jetzt nicht sozusagen nur negativ sprechen, aber hat er vor einigen Folgen den CEO von Land Hessen dabei, der sich mit dem ganzen natürlich Digitalisierung, Informationssysteme auskennt und beschäftigt. Da war meine Wahrnehmung auch, dass er sagt, da passiert einiges. Da soll natürlich mehr passieren, aber wir sind auf dem richtigen Weg. Ich war jetzt die Woche auf einem Event, wo Sascha Lobo, kennst du bestimmt, die Keynote gehalten hat. Der hat was Spannendes gesagt gehabt, dass Deutschland wohl die zweitmeisten ChatGPT-Lizenzen in der Welt hat. Und er das Gefühl ist, dass er hat das Gefühl, wir entwickeln uns wieder hin zum Tüftlern. Also wir haben jetzt nicht die Innovation, die Large Language Models oder ChatGPT erfunden zu haben und es für uns zu behaupten, dass wir diese Technologie haben, sondern eher wir sind jetzt diejenigen, die überlegen, wie können wir das nutzen. Also er sieht einen Trend, war meine Wahrnehmung, ohne ihm jetzt was Falsches in den Mund zu legen, dass es da positiv aufgeht. Was ist deine Wahrnehmung oder wie siehst du das da für die Zukunft?
Ja, ich glaube, also ich habe ja auch jetzt über 12 Jahre im Bereich Europe, Middle East, Africa gearbeitet und auch ja sehr, sehr viel unterschiedliche Kulturen da kennengelernt, wie man auch, also damals war ich ja sozusagen auch derjenige, der dann, was ich damals noch nach Russland, nach Polen, in die Türkei und so weiter geflogen ist, um Leuten eben E-Business Basics im Konzern sozusagen zu trainieren. Und ich fand das einfach super interessant, wie eben ja auch kulturelle Unterschiede mit dem Umgang da sind. Und ich würde das total bestätigen. Ich habe auch wirklich das Gefühl, dass wir nach wie vor eben diese Tüftler sind. Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass gerade insbesondere die jüngere Generation jetzt nicht mehr so diese 95-99%igen sind, was ja auch toll ist. Also so unsere alten Ingenieurstugenden, die haben aber immer das Problem Geschwindigkeit. Und beim Thema, ich finde halt einfach bei diesem ganzen Digitalisierungsthema ist einfach Machen und Geschwindigkeit ist einfach extrem wichtig. Und ich habe so das Gefühl, dass wenn man jetzt mit jüngeren Leuten in dem Bereich redet, dass die einfach auch sehr, sehr viel mehr experimentieren und nicht jetzt immer gleich so von wegen, oh, wir müssen jetzt erstmal irgendwie 24 Monate lang testen und gucken, sondern wirklich ausprobieren und schnell sein. Und dann, glaube ich, trifft nämlich auch wirklich das zu, was du gerade gesagt hast. Wir sind eine Nation von Tüftlern. Was ich wirklich damals in einem amerikanischen Konzern so für mich so gelernt habe, und ich habe auch in der Verwandtschaft Amerikaner sozusagen, und da haben wir uns immer viel gegenseitig geärgert, weil mein Schwager ist zum Beispiel auch aus den USA dann irgendwann in Deutschland gelandet. Ja. Da kann man sich immer wunderbar gegenseitig aufziehen. Aber so dieses, ich finde, was man jetzt so merkt, ist, Amerikaner sind unheimlich schnell, risikobewusst, gehen rein, aber haben häufig eben nicht so den langen Atem.
Ja.
Wir Deutschen sind eigentlich nicht, wir sind kein Schnellboot, wir sind eigentlich eher so dieser Tanker. Aber ein Tanker fährt halt auch irgendwann mit 42 Knoten, ballert halt einfach übers Meer, auch bei schlechtem Wetter. Und das würde ich so sagen, wenn wir das wieder nach vorne stellen, dann sind wir nicht die Schnellsten. Aber das finde ich zum Beispiel auch gerade so faszinierend jetzt in dem ganzen, sage ich mal, LLM-Game. Ja, wenn man sich einfach, du musst nicht der Schnellste oder der Erste sein. Weil vorne verändert sich nur so viel. Die Frage ist, was ist dein Geschäftsmodell? Wo ist der Benefit, den du rausziehst? Und da kannst du auch der Zweite oder Dritte sein, meiner Meinung nach.
Aber schaffen wir, ist deine Wahrnehmung, für Tüftlern brauchst du ja auch ganz viele Daniel Düsentriebs. Ich überlege gerade, wie man das gut gendern kann, aber ich glaube, man weiß, was ich meine. Ob Frau oder Mann, unabhängig davon, haben wir das im Mittelstand?
Ja, ich sehe das schon. Also wir haben da wirklich auch eine Menge Leute, die, also ich finde zum Beispiel, was ich sehr, sehr positiv sehe, ist, wir haben schon auch wieder Leute, die jetzt Lust haben, sich selbstständig zu machen.
Ja.
In einem relativ jungen Alter. Ich glaube, was wir halt auch, wo wir, glaube ich, in Deutschland eine riesengroße Stärke haben, die wir noch, wo wir sehr viel noch mehr machen könnten, wäre dieses Thema zusammen, Kooperation mit Hochschulen. Also gerade jetzt auch so mit anwendungsorientierten, also mit Fachhochschulen, wo ich auch selbst als junger Unternehmer eigentlich mal dahin gehen könnte, um mal zu fragen, guck mal, da ist ein Lab. Also ich war jetzt die Woche eben wieder an der Hochschule und habe mir so ein Digi-Lab und ein VR-Lab und so weiter zeigen lassen und habe da mit dem Prof drüber geredet. Und das war einfach so klasse, wenn man jetzt sieht, wie wir mit welchen Technologien, dann steht dann 3D-Drucker da und dann, ne, also und die Leute, die können einfach ausprobieren. Und da ist es ganz häufig so, dass die Hochschule auch zu mir immer sagt, haben Sie nicht Unternehmer, wo wir einen Case machen können? Wir würden so gerne nicht nur theoretisch die Studierenden mit einer Aufgabe versorgen, sondern vielleicht hat ja einer Bock mal zu kommen. Und ich glaube, das ist eben gerade das Thema für junge Unternehmer. Die glauben gar nicht, wie offen und dankbar auch Hochschulen sind, wenn jemand kommt und sagt, hey, ich habe ein Businessproblem. Also ich bin ja auch Dozent an der CBS und habe eben jetzt auch in unserem wir werden das Format jetzt nochmal umstellen in diesem Masterclass für Digital Entrepreneurship. Und dann werden wir uns auch immer wieder jetzt Unternehmer suchen, die einfach in jungen Betriebsjahren ihren Case einfach rübergeben und die Klasse wird das bearbeiten. Und das könnten wir viel häufiger machen. Also so nicht, dass wir so in diesen Silos denken. Und
Dass wir gemeinsam an einem Thema arbeiten. Verstanden. Was beschäftigt dich noch?
Was mich sehr beschäftigt, ist das Thema eben digitale Ökosysteme jetzt. Also das ist ein Thema, was wir jetzt halt auch merken. Das wird unheimlich getrieben. Also ich habe ja ganz kurz erwähnt vorhin, wir haben jetzt Thema Ökodesign-Verordnung. Also Wir müssen Produkte neu denken. Ganzer Lebenszyklus, schon von der Entwicklung her muss das einfach eine ganz andere Art und Weise sein, um das ganze Ding dann nachhaltig umzusetzen.
Ja, aber hast du ein Beispiel? Kannst du das konkret machen?
Ja, also ich sage jetzt mal, mein bestes Produktbeispiel wäre jetzt, ne, du hast einen Akkuschrauber, ja, den du im Bauhaus oder Baumarkt irgendwo kaufst, der hat dann im Endeffekt die Maschine selber, einen Akku, ein Ladegerät, ja, und da müssen wir einfach mal drüber nachdenken, so sind die fest verbaut, kann ich nur den Akku nachkaufen, wie sieht's mit Recycling aus, ne? Es gibt ja jetzt schon, also das ist, glaube ich, das, was jeder jetzt nachvollziehen kann. Es gibt ja jetzt zum Beispiel auch schon Anbieter, die sagen, wir haben einen Akku und da kannst du nachher irgendwie eine Säge und einen Bohrer und was auch immer für Geräte da dran. Du brauchst ja keine 7 Akkus, ja, so für 7 Geräte. Ja. Und das ist jetzt nun mal so ein ganz triviales Beispiel darüber, wo die Reise hingeht. Und das Ganze müssen wir natürlich digital unterfüttern mit den digitalen Produktpässen. Auch da glaube ich wieder, dass wir uns als Europa komplett nochmal neu erfinden können, was dieses ganze Thema einfach angeht. Und was jetzt auch natürlich Hand in Hand mit dieser Geschichte ist, ist für mich dieses Thema digitale Souveränität, was ja natürlich jetzt auch hoch und runter diskutiert wird. Also ich bin auch im Arbeitskreis für Sicherheit und Verteidigungsindustrie, wo es halt dann auf einmal jetzt um das Thema, was tun wir mit dieser Bedrohungslage? Und auf einmal greifen all diese Dinge ineinander, ja, weil wir uns natürlich überlegen müssen, es gibt diese physische Bedrohung, es gibt die Cyberbedrohung, es gibt aber auch die Situation, dass wir uns als Europa halt fragen müssen, inwieweit wollen wir digital souverän sein, um uns einfach nicht erpressbar zu machen und inwieweit können wir unseren eigenen Tech-Stack bauen.
Ja, da habe ich jetzt letzte Woche oder vorletzte Woche die E-Mail die News zugespielt bekommen, dass die erste Entscheidung war, in einem Land Microsoft Teams auszubauen und auf Open Office zu wechseln. Wie ist da deine Wahrnehmung? Merkt ihr da schon was von den Mitgliedern? Wird das kommen? Weil, also ich glaube, man tut sich im Mittelstand extrem schwer mit IT-Projekten, mit Softwareprojekten, Einführung, Migration und Co. Da gibt's noch nicht viele Experten, Expertinnen, die das gut gemacht haben. Das würde bei uns ja in Deutschland immense Projekte lostreten.
Ja. Also das ist ja auch das wäre ja auch, und ich finde, das ist zum Beispiel so ein Thema, der wird, was für mich in Deutschland leider gar nicht diskutiert wird, ist das Wachstumspotenzial unserer Digitalwirtschaft, wenn wir solche Dinge auch einfach nochmal voran. Also interessanterweise finde ich, in den Medien wird die Diskussion hauptsächlich darüber geführt, was bedeutet das denn für mich als Unternehmer, wenn ich jetzt eine neue Software einkaufen muss. Aber dass wir im Grunde genommen da auch eine Riesenbranche haben, ja, mit Jobs für die Zukunft, das kommt leider, so finde ich, viel zu kurz.
Ja.
Aber ansonsten bin ich hundertprozentig deiner Meinung. Es ist wirklich schwer, insbesondere natürlich, ne, je länger du schon auf einem gewissen Stack sitzt, dann einfach zu sagen, okay, ich ziehe euch jetzt euer geliebtes E-Mail-Programm nach 20 Jahren weg und ihr müsst jetzt was Neues machen. Das kann ich, finde ich, bei einer CRM-Software oder jetzt auch, ne, wenn wir jetzt anschauen, ne, KI führt jetzt eigene, also verschiedene KI-Anbieter führen jetzt eigene Browser ein. So, das ist, also Browser ist ja auch so ein ganz persönliches Thema, ne, wo ja, glaube ich, der Change auch super schwer ist. Ne?
Ja.
Aber da bin ich auch der Meinung, das ist gar nicht einfach. Und ich glaube aber eben auch, dass, also die Verwaltung wird ja da nicht voranschreiten. Normalerweise schreiten Privatunternehmen voran. Ne? Also ich glaube, wir brauchen so ein paar größere Leuchttürme in Deutschland und das werden nicht die Bundesbehörden sein. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Offenheit im Mittelstand, einen europäischen Tech-Stack einzubauen, auch wenn das teilweise vielleicht jetzt nicht wirklich rational zu begründen ist, aber wenn du jetzt siehst, dass ein großes DAX-Unternehmen das jetzt tut, dann würde das, glaube ich, die Investitionsentscheidung positiv beeinflussen. Ja? Und momentan ist meine Wahrnehmung, dass halt viele europäische Alternativen eher so Nischenanbieter für eine bestimmte Branche, für eine bestimmte Lösung sind. Na? Und da muss man jetzt natürlich gucken, wie kriegt man da so ein Vertrauen hin, dass man sagt, ja, ich gehe den Weg und ich gehe jetzt zum Beispiel auf einen europäischen Anbieter.
Ja. Ja, ich glaube, das ist ein Punkt, den wir gut bewerten müssen, an dem wir überlegt, und vor allem sowas muss gemeinsam geschehen, wenn wir das Thema angehen wollen würden, ja, das stimmt.
Ja, aber auch da würde ich sagen, weil wir gerade auch so ein bisschen über die Kultur gesprochen haben, ich glaube, es sind eben diese kleinen Schritte. Also ich merke halt auch, wenn wir über dieses Thema digitale Souveränität sprechen, dann gibt es dann auch immer wieder mal Leute, die sagen, ja, aber spätestens, wenn du beim Chip ankommst oder bei Silizium oder was auch immer, dann ist das Thema eh durch. Ja, natürlich. Aber das ist, sollte ja jetzt kein Grund sein, nichts zu tun und zu sagen, okay, es ist sowieso eine globale Abhängigkeit. Ich glaube, wir haben noch unheimlich viel Potenzial in Europa, unsere eigene digitale Souveränität halt einfach auf- und auszubauen.
Jetzt haben wir viel über Technologie gesprochen und über Willen gesprochen. Ich habe so mit 13 oder 14 meinen ersten Computer bekommen. Ich habe den selber komplett zerlegt. Weiß noch, wie man Leitpaste auf einen CPU schmiert, wie man einen Kühler installiert, wie man sich mit einer Grafikkarte beschäftigt. Die neuen Generationen wachsen damit gar nicht so sehr auf. Auf was ich hinaus will, ist ein bisschen jetzt nicht zu sagen, dass ich das alles so toll kann, sondern wie ist denn die Wahrnehmung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen? Sind die denn fähig, diesen Wandel mitzugehen? Was merkst du? Ich glaube, es ist ja nicht mit einer KI-Schulung getan. Wie ist denn die Entwicklung?
Also ich glaube, dass wir, ja, reden wir jetzt vielleicht auch mal so ein bisschen nochmal über dieses Thema Ausbildung. Ich glaube, dass es unglaublich wichtig wird, dass wir das in die Schulen, aber auch schon dann eben in die Lehre. Wir haben eine ganz, ganz tolle duale Ausbildung in Deutschland. Ich glaube, vielen Deutschen ist das gar nicht so klar, dass es in den anderen Ländern einfach so gar nicht verbreitet ist und so überhaupt nicht funktioniert. Und dann kannst du noch ein duales Studium machen. Ne? Und in diesem Bereich, glaube ich, sollten wir einfach auch schon mal diese Basis legen. Ne? Und ich meine jetzt gar nicht so dieses typische, sollen die Kinder jetzt in der Schule ein Smartphone haben oder ein Tablet benutzen oder so. Ich glaube, da also auch viele Diskussionen geht da irgendwie so ein bisschen am Ziel vorbei. Aber wir sehen einfach, wir brauchen sozusagen, um in dem Bild zu bleiben, auch wieder ein paar Schnellboote. Also ich bin jetzt halt auch noch Projektleiter für unseren Bildungscampus. Das heißt, wir wollen ein Campus für Bildung und Innovation bauen, wo wir das Thema KI für Auszubildende halt in den Fokus nehmen. Und warum? Weil wir einfach wissen, dass in unserem Bildungssystem, das wusste ich jetzt auch nicht, aber man braucht fast 6 Jahre, um neue Inhalte eben in die Prüfungsordnung reinzukriegen.
Ja, ist bei KI ein bisschen lang,
so,
ja.
Genau, und jetzt reden wir über KI und das 6 Jahre, ne, und da merkt man schon, also da tun sich jetzt halt Lücken auf und das ist eine Lücke, wo wir sagen, okay, da wollen wir auch von Seite der IHK halt eben was machen. Und wie wollen wir das machen? Wir wollen es eben zum Beispiel mit Partnern aus der Hochschule, aber auch mit der Handwerkskammer und verschiedenen anderen als Bildungsplayern sozusagen in dem Bereich wollen wir es halt gemeinsam angehen, damit das Interesse möglichst früh geweckt wird, dass die Faszination da ist und genau wie du es gerade eingangs beschrieben hast, dass man wieder alten Lötkolben rausholt, ne, oder heute halt einfach am Rechner spielt oder eben mit einem 3D-Drucker arbeitet und einfach versucht, dieses Digitale und das Physische, ne, also ich habe ja vorhin kurz über diesen digitalen Produktpass gesprochen, da geht es ja auch um dieses Thema, was für mich schon fast eine Philosophie ist, ne, digitaler Zwilling. Also ich habe irgendwo eine digitale Welt, ich habe mal ein reales Abbild. Wie kommen diese beiden Welten zusammen? Und ich habe selber Kinder und ich merke, wenn immer die irgendwas mit den Händen selber bauen, dann leuchten die Augen und ja, es wird halt dann einfach gemeinsam entwickelt. Am Screen, aber auch eben dann an der Werkbank im besten Fall. Ne?
Ja. Verstanden. Das Ziel ist, also ich weiß jetzt nicht, wie lange eure Campus-Idee da ist, aber ist dann eben unabhängig vom Bildungsplan oder Bildungssystem oder zusätzlich jetzt natürlich als weiterer Baustein diese Schnellboote mit zu implementieren, die relevant sind.
Ja, du hattest ja jetzt vor kurzem deine Gästin, ich glaube Katharina von Startup.
Ja.
die ja auch, also das hat mich nochmal total berührt irgendwie auch, weil sie nochmal so gesagt hat, wir haben das Problem, dass viel im Bereich KI und auch im Bereich Datenmanagement halt sehr akademisch gedacht wird, ja, und halt auf einem sehr, sehr hohen akademischen Level auch gedacht wird. Und was ich halt einfach denke ist, wir erreichen momentan Unternehmer, die natürlich super wichtig sind, weil sie den Kurs des Unternehmens ausrichten. Wir erreichen dann vielleicht auch Fachexperten in der IT, in der Digitalisierung, die jetzt irgendwie realisieren, okay, wow, ich muss jetzt hier was machen. Aber es ist ja auch noch dazu noch ein Altersthema, wo ich auch sage, wenn wir Azubis ansprechen, dann ist es einfach die nächste Generation, das sind die jungen Leute. Nur mal so als kurzes Beispiel, wir haben bei der IHK zum Beispiel sogenannte Energiescouts, das ist auch eine ganz tolle Initiative, die läuft seit einigen Jahren bei einem Kollegen von mir in einem Bereich, da laufen Azubis durch Unternehmen und gucken, wie sie Energieeinsparungen realisieren, und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was die da realisieren, also es ist wirklich beeindruckend, was die finden, weil ein Azubi einfach mit offenen Augen einmal durchs komplette Unternehmen geht. Während alle anderen natürlich dann irgendwo jahrelang in ihren Fachabteilungen sitzen, laufen die halt einmal quer durch und haben einen komplett anderen Blick. Und das ist eben das, was mich dann fasziniert, weil das heißt halt, wir haben einmal Top-Down vom Unternehmer und wir haben aber Bottom-Up auch von den Azubis. Und das ist sozusagen so dieses Thema, also in der Ausbildung haben wir ja häufig so die Herausforderung, da gibt es dann eben überbetriebliche Schulungen auch. Also einige Betriebe sind halt auch in vielen ganz klassischen gewerblichen Ausbildungen, Schweißer oder was auch immer du machst, sind halt nicht in der Lage, den gesamten praktischen Ausbildungsbereich im eigenen Betrieb halt abzubilden. So. Und das sehe ich halt bei KI auch. KI ist einfach eine Querschnittsfunktion und nicht jedes Unternehmen kann einem Azubi KI beibringen. Ich glaube eher andersrum. Es ist so dieses Reverse-Mentoring-Ding für mich auch. Irgendwann kommt der Azubi an und sagt zu einem Unternehmer, pass mal auf, ich zeig dir mal, was ich ja hier machen kann in deinem Laden. Und das ist, glaube ich, das, was wir denken sollten, dass wir auf diesen verschiedenen Layern sind und nicht nur top-down und nicht nur akademisch.
Ja, verstanden. Und diese Ebenen wollt ihr halt mit unterschiedlichen Bildungsangeboten auch erreichen, ja.
Ja, es ist ja so momentan, also wir bieten ja auch so viele Impulsgeschichten an, ne, für Mitgliedsunternehmen. Ja. Wir haben ja auch verschiedenste Kooperationen, also auch die ganzen Kammern im Rheinland, wir teilen uns das dann auf, wir machen dann jeden Monat machen wir einen Call, es ist per Teams eine Stunde, da kann sich jeder mal einklinken und da geht es halt entweder jetzt um irgendein Gesetz oder es geht halt um eine Produktinnovation, und so versuchen wir halt diese Impulse halt auch nochmal so reinzubekommen, jetzt mal unabhängig von der richtigen Aus- und Weiterbildung. Das ist das, was wir halt auch machen.
Wenn ich ein bisschen zusammenfasse, Nikolai, was wir eigentlich besprochen haben, ist so ein bisschen, und was ich mit der Folge transportieren wollte. Wir haben, ich glaube, der größte Bereich bei uns in Deutschland ist der Mittelstand. Der ist total relevant, der ist wichtig. Wir haben unterschiedliche Institutionen, Organisationen wie die IHK, das was du hast, glaube ich, gut rüberbringen können, die über unterschiedliche einmal Wertschöpfungskette eines Unternehmens von Erstellung bis hin zur Nachfolge, aber auch in den unterschiedlichen Geschäftsbereichen eben Beratung anbietet, Leute mitnimmt, auch jetzt mit eurem Bildungscampus, um eben zu gewährleisten, dass wir in der Zukunft in der Breite gut aufgestellt sind.
Ja, und ich meine, was wir jetzt so in der Tiefe nicht besprochen haben, aber was halt auch ein wichtiger Punkt ist, wo ich sozusagen auch alle Unternehmer jetzt halt immer aufrufe, auch sich einfach einzubringen, ist halt eben dieses Thema Interessensvertretung. Also es ist wirklich so, das ist ja für mich, ich meine, ich war jetzt 25 Jahre in der Wirtschaft. Ich komme jetzt nicht aus der Verwaltung. Ja, und ja. Ich habe jetzt auch erstmal so einen ganz interessanten Einblick bekommen, wie entstehen eigentlich Gesetze?
Ja. Ja,
und wie läuft so eine Konsultation ab? Und da muss ich halt echt sagen, also ich finde halt, wir haben halt eine Demokratie und du stehst Montagmorgen auf und die ist nicht einfach da, sondern wir müssen uns halt jetzt alle auch ein bisschen mal reinhängen, ja, sag ich jetzt mal so. Demokratie ist kein Selbstläufer, wir sehen es überall. Ja. Wir sehen es in Russland, Türkei, USA, ist egal. Ne? Und ich muss halt ganz ehrlich sagen, was mich total motiviert auch an der Geschichte ist, ich höre jetzt, dass auch Brüssel und auch Berlin, auch wenn das medial überhaupt nicht stattfindet, aber die hören zu. Also wir haben wirklich Leute, die kommen zu uns und sagen, ihr habt doch die Kontakte zu den Unternehmern. Ja. Wir schreiben jetzt das Gesetz. Könnt ihr uns denn Feedback einsammeln? So, und das funktioniert wirklich. Dafür brauchen wir aber natürlich auch Unternehmer, die sich einbringen. Wir brauchen halt auch die nächste Generation, ja, die auch wieder Bock hat, sich einzubringen. Und man kann auch was, dann auch was verändern. Und also mein Traum wäre so, wenn ich jetzt halt ein paar Jahre jetzt sozusagen auf diesem Job bin, dass ich einfach ein super gutes Adressbuch habe von lauter Unternehmen im Digitalwirtschaft, aber auch ganz normal im gewerblichen Bereich oder was auch immer, Industrie, denen ich eine Mail schicken kann oder ich anrufen kann und sagen, guck mal, Brüssel hat eine Rückfrage zum digitalen Produktpass. Ja. Lies dir das mal durch. Wir brauchen Feedback. Einiges können wir beantworten, weil wir selber natürlich auch in diesen Themen sind und wir versuchen, die Wirtschaft so gut wie möglich zu vertreten. Aber es gibt echt wir sind so spezialisiert mittlerweile, es gibt Spezialfragen, wo wir super happy sind, wenn wir in ganz Deutschland einfach 25 Unternehmer haben, die uns Feedback geben. Und das ist so das, wo ich sage, also Interessensvertretung ist echt viel spannender, als ich mir das am Anfang vorgestellt habe.
Ich glaube, das ist ein guter Punkt, um irgendwie nochmal ein bisschen überzuleiten, und ich glaube sozusagen der gute Schlusspunkt für die Folge. Nikolai, zwei Fragen, die ich ja jedem Gast stelle, ist, machst du noch was privat mit dem Thema Daten? Ist das Thema Digitalisierung, beschäftigt dich das irgendwo? Und natürlich, welchen Filmtitel würdest du oder Serientitel würdest du sozusagen der Folge geben?
Also bei mir ist es jetzt so, ich habe mir einiges so zusammengebastelt, auch mit Google Forms, wo ich mich dann selber so ein bisschen Fragebogen stelle, wie war dein Tag, und so ein bisschen Journaling, aber halt eben digitales Journaling. Ja. Hab jetzt einen Riesenspaß dran, das natürlich dann jetzt auch mit Hilfe von KI dann eben auch immer wieder mal auszuwerten, um mal ein bisschen zu gucken, okay, was läuft, was funktioniert nicht. Inklusive natürlich dann den üblichen Fitness-Watches, wo du dir halt auch alle möglichen anderen Daten noch reinziehen kannst. Also das, aber auch im Investitionsbereich, muss ich sagen, das ist echt super spannend, wie man sich da jetzt mittlerweile einfach auch digital helfen lassen kann. Also da habe ich einfach viel Freude und baue mir sozusagen an auch meine eigenen Use Cases jetzt. Wie auch halt in der Verwaltung von meinem Kampfsportclub, den ich da noch nebenher habe, versuche ich halt auch so möglichst wenig, dass ich am Abend nicht irgendwie noch Verwaltung machen muss. Also das ist so ein bisschen mein privates Game. Also Film ist, ich weiß jetzt nicht, ich hätte jetzt vermutet, das sagt wahrscheinlich jeder zweite Gast, Moneyball. Kennst du?
Das haben wir schon ein paar gesagt, ja, das stimmt.
Okay. Ja, das ist einfach, also, ja, auch überlegt, das ist ein bisschen lame irgendwie, aber es ist halt einfach so dieses Thema, dass du halt, also für die Leute, die es nicht, die den Film nicht kennen, sollte man vielleicht noch drei Sätze kurz dazu erklären. Es geht im Endeffekt um einen ziemlich abgehalfterten Baseballverein sozusagen in Oakland, also in der Bay Area, und die haben halt so dieses ganz klassische, ne, wir wissen schon, wie Baseball geht, und dann kommt halt eben ein neuer Manager rein, der eben sagt, wir machen Datenanalyse. Und dann holt sich dann halt eben noch jemanden neuen und arbeitet halt nicht mehr einfach nur aus Erfahrung und Common Sense.
Sondern viel über Statistik.
Sondern halt sehr, sehr viel über Statistik. Und das ist halt, also ich würde mal sagen, das ist the game of my life irgendwie. Also ich finde, es ist interessant zu sehen, dass man ich war ja auch in der einen oder anderen Geschäftsleitung auch, und da hast du dann auch Leute, die auch durchaus promovierte Wirtschaftswissenschaftler sind. Aber nachher ist N gleich 3 und dann wird halt eine Datenentscheidung getroffen. Das muss ich sagen. Also das ist eben so dieses Thema Data Talks. Das ist in vielen Entscheidungsgremien immer noch nicht angekommen. Und ich glaube, wenn wir das hinkriegen, dann merken wir, dass sich wirklich was verändert hat. Also deswegen, Moneyball ist einfach ein echt cooler Film, um sich mal mit diesem Thema Daten versus Bauchgefühl zu beschäftigen.
Ja. Vielen, vielen Dank für die Folge, Nikolai.
Sehr gerne.